Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Und dazu begrüßt sie Claudia Henn. Die Situation auf dem deutschen Rettungsschiff Alan Kurdi spitzt sich zu. Mehrere gerettete Bootsflüchtlinge sollen bewusstlos sein. Medizinische Hilfe ist nicht in Sicht. Das Schiff sucht seit Tagen nach einem Hafen zum Anlegen. Für die Seenotrettung im Mittelmeer fehlt also weiterhin eine politische Lösung. Doch jetzt hat sich in Hamburg ein neues zivilgesellschaftliches Bündnis gegründet, das ein weiteres Schiff ins Mittelmeer schicken will. Ein Thema gleich bei Deutschland heute. Außerdem berichten wir über das Urteil der Verfassungsrichter in München. Demnach ist das bayerische Integrationsgesetz in Teilen verfassungswidrig. Und wir sind zu Besuch bei einem schwäbischen Bauern, der gerade auf Bio umstellt. Es ist eine gehörige Schlappe für die CSU. Das bayerische Integrationsgesetz verstößt in Teilen gegen die bayerische Verfassung. Das urteilten heute Vormittag die Verfassungsrichter. Im Landtag wurde das umstrittene Gesetz 2016 nach einer historisch langen Debatte mit absoluter Mehrheit beschlossen. Grüne und SPD hatten in Folge dagegen geklagt. Nun gaben ihnen die Richter teils recht. Sie sehen im Gesetz Verstöße gegen die Meinungsfreiheit und die Rundfunkfreiheit. Einzelheiten von unserem Landeskorrespondenten Michael Watzke.
Vor dem ehrfurchteinflößenden Justizpalast in München steht heute eine schlichte weiße Holzbank. Aber obwohl die Sonne herrlich strahlt, sitzt auf der Bank niemand. Denn in altdeutscher Schrift steht auf der Rücklehne: nur für Menschen ohne Migrationshintergrund. Das Ganze ist eine Protestaktion der Linken und von Flüchtlingsorganisationen. Im Justizpalast, in Raum 270, geht es sachlicher zu, aber durchaus auch emotional, zum Beispiel bei Gülseren Demirel.
Also erstens freue ich mich, dass wir einen Teilerfolg erzielt haben. Also wir haben mit unserem Ziel jetzt das Gesetz so, nicht, dass es nicht in Kraft tritt, das konnten wir nicht verhindern. Aber ich denke, der Teilerfolg macht uns sehr optimistisch.
Demirel ist Münchner Landtagsabgeordnete der Bayerischen Grünen. Sie vertritt die Klage ihrer Partei gegen das bayerische Integrationsgesetz. Soeben hat Gerichtspräsident Peter Küspert in dunkelblauer Robe das Urteil des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs verkündet. Küspert hält 3 von 22 Artikeln des Gesetzes für verfassungswidrig. Gülseren Demirel findet,
dass das Verfassungsgerichtshof eigentlich auch der Staatsregierung eine symbolische Ohrfeige verpasst hat, indem sie gesagt hat, Leitkultur und diese ganzen Integrationsdefinitionen sind eigentlich gesetzlich gar nicht richtig überprüfbar.
Tatsächlich haben die Richter weder für noch gegen die Leitkultur geurteilt. Küspert hatte gesagt, der Staat habe das verfassungsmäßige Recht, Integrationsziele zu formulieren und ihnen auch einen Namen zu geben. Solange Leitkultur nicht zu Assimilation führen solle, sei aus juristischer Sicht nichts gegen den unjuristischen Begriff Leitkultur einzuwenden. Was die Richter aber eindeutig als Verfassungsbruch sehen, ist Artikel 11 des Integrationsgesetzes. Dort schreibt der bayerische Staat den öffentlich-rechtlichen Rundfunkorganisationen in Bayern, also dem Bayerischen Rundfunk, vor, er müsse in seinem Programm die Leitkultur und ihre Ziele unterstützen. Muss er nicht, sagt Richter Küspert und fügt donnernd hinzu, in Bayern gilt Rundfunkfreiheit. Gut so, sagt Gülseren Demirel.
Die Rundfunkanstalten, was für uns ein ganz, ganz wesentlicher Teil der Klageschrift war, dass sie dadurch auch ihre Neutralitätspflicht verlieren, hat das Verfassungsgerichtshof auch sehr klar zum Ausdruck gebracht, dass wir da Recht haben.
Schräg gegenüber der grünen Landtagsabgeordneten sitzt Tobias Reiß, parlamentarischer Geschäftsführer der CSU-Landtagsfraktion. Sollte er soeben tatsächlich eine juristische Ohrfeige kassiert haben, so lässt er es sich zumindest nicht anmerken.
Ja, der Verfassungsgerichtshof hat das Integrationsgesetz in seinen wesentlichen Teilen bestätigt. Es besteht ja aus 22 Vorschriften. Nur 2,5 davon sind kritisch eingeordnet. Das heißt, der bayerische Weg, Integration zu fördern, aber auch den Respekt vor unserer Werteordnung einzufordern. Dieses gegenseitige Miteinander wurde vom Verfassungsgericht bestätigt.
Reiß zählt mehrere strittige Punkte auf, die das Gericht nicht beanstandet hat, obwohl die Klageschrift der Oppositionsparteien sie bemängelte. So ist es weiterhin zulässig, Kindergärten in Bayern zu verpflichten, ihre Bildungsziele nach dem christlich-abendländischen Wertekanon auszurichten, ohne dabei christliche Religionserfahrungen zu vermitteln. Es ist weiterhin zulässig, wie im Integrationsgesetz vorgeschrieben, dass Migranten, die nach mehreren Jahren in Deutschland nicht der deutschen Sprache mächtig sind, ihre Dolmetscherkosten selbst tragen müssen, wenn sie etwa bei amtlichen Terminen einen Übersetzer brauchen. Tobias Reiß findet, abgesehen von wenigen Kritikpunkten der bayerischen Verfassungsrichter, sei das Integrationsgesetz erfolgreich und auf der Höhe der Zeit.
Integration ist immer zeitgemäß. Bayern ist schon immer das Land der gelingenden Integration, weil wir eben Wert legen auf Sprache, darauf, dass es keine Parallelwelten geben darf, dass sich die Menschen in unsere Werteordnung integrieren, ja, dass sie unsere Leitkultur achten, dass wir sie aber auch respektieren, dieses gegenseitige Miteinander. Das ist bayerische Integrationspolitik.
Klar ist, das Gesetz muss noch einmal im Bayerischen Landtag verhandelt und verändert werden. Wann das geschehen soll, ist offen. Vor 3 Jahren hatte es bei der Verabschiedung des jetzigen Gesetzestextes stundenlange Rededuelle bis tief in die Nacht gegeben. Das könnte auch diesmal passieren.
Warum das bayerische Integrationsgesetz in Teilen verfassungswidrig ist, das hat uns Michael Watzke erklärt. Immer mehr grüne Kreuze sind auf Äckern und an Straßen zu sehen. Mit den Kreuzen protestieren deutsche Bauern gegen das geplante Agrarpaket und damit verbundene höhere Umweltschutzauflagen. Wie viel Insekten, wie viel Naturschutz verträgt die deutsche Landwirtschaft? Als Deutschlandfunk-Reporter Alois Berger vor einigen Wochen einen Kommentar zur Agrarpolitik geschrieben hat und sich darin gegen Antibiotika, gegen Pestizide, gegen Überdüngung aussprach, da hagelte es einen Haufen verärgerter Zuschriften. Aber nicht nur. Einige Bauern haben sich auch bei ihm bedankt. Und ein Landwirt aus Ehningen im Schwäbischen hat ihn um 6:30 Uhr morgens aus dem Bett geklingelt, um ihm zu sagen, dass er ihm aus dem Herzen gesprochen hätte.
Der Auslauf in der Frischluft, der ist Gold wert. Da sieht man, da ist nicht eine, die Federn lässt, die Federn gepickt bekommt von den anderen. Die sind absolut entspannt gegenüber manchen Betrieben, wo die Hühner dann fast nackt sind.
Siegfried Stäbler ist stolz auf seine weißbraunen Hühner. Sie sind munter, sie legen jeden Tag Eier und das Beste, sie brauchen keine Medizin. Während auf vielen konventionellen Bauernhöfen alle paar Wochen einige Hühner krank werden und dann der ganze Stall mit Antibiotika gefüttert wird, kommt Stäbler seit Jahren ohne Antibiotika aus. Alles eine Frage der Haltung, sagt er.
Ja, no, das ist wie bei uns auch. Infektionen kommen überall mal vor. Wenn der Druck da drinnen in dem Stall zu groß wird, wenn das alles zu eng ist, dann ist halt auch das Infektionsrisiko viel größer. Und das Immunsystem nicht auf dem Stand, wo es eigentlich sein sollte. Wenn ich jetzt den Tieren mehr Raum gebe, automatisch wird das Stallklima besser. Dadurch wird auch Infektionsdruck wesentlich gemindert.
Für seine 400 Legehennen hat Stäbler ein Freigehege gebaut, in dem die Tiere doppelt so viel Platz haben wie vorgeschrieben. Er füttert sie mit Biogetreide aus dem eigenen Anbau, passt auf, dass kein Fremder den Stall betritt und irgendwelche Keime einschleppt, und kümmert sich darum, dass es den Hühnern gut geht.
Da freue ich mich drüber. Zufriedene Tiere, gesunde Tiere. Ein Erfolgserlebnis.
Bio sind die Eier trotzdem nicht. Jedenfalls darf Stäbler die Eier nicht als Bio verkaufen. Dafür müsste er die Hühner regelmäßig auf die grüne Wiese bringen. Und das ist ihm dann doch zu umständlich. Aber da die Eier wie auch das Hühnerfleisch ohnehin nur im eigenen Hofladen verkauft, ist der Unterschied nicht so groß. Die Kunden wissen, dass auf dem Tafelhof keine Chemie und keine Antibiotika eingesetzt werden und sie honorieren das im Preis, auch ohne Bio-Label. Stäblers Stiefsohn Stefan Tafel, dem der Hof inzwischen gehört, schwört auf den Hofladen.
Das, was bezahlt wird vom Metzger oder vom Händler, decken gerade so die Kosten, die ich habe. Und seither vermarkte ich selber und habe dann natürlich wesentlich mehr übrig nachher.
Stefan Tafel ist eher der kühle Rechner, der genau kalkuliert, was sich lohnt und was nicht. Sein Stiefvater Siegfried Stäbler dagegen ist ein Überzeugungstäter. Er wollte schon vor 30 Jahren auf Bio umstellen. Aber das haben ihm damals die benachbarten Bauern ausgeredet.
Das Ausschlaggebende war der Druck von den Kollegen im Ort. Damals musste die Markung noch in Ordnung sein. Sauber, kein Unkraut, keine Distel.
Das sei inzwischen heute ganz anders, sagt der Jungbauer Stefan. Fast alle Landwirte würden heute auch irgendwie über Bio nachdenken. Vielen sei dann aber das Risiko einfach zu groß.
Die Fragen dann interessiert, wenn sie selber das nicht vorhaben, aber mittlerweile stellen Betriebe um, von denen man es früher nicht erwartet hätte.
Bauer Stäbler muss aufs Feld Getreide aussehen. 80 Hektar Ackerland bewirtschaften die beiden und 30 Hektar Grünland. Seit 2 Jahren verzichten sie vollständig auf Chemie und sind damit in der sogenannten Umstellungsphase. Im übernächsten Jahr können sie zumindest ihr Getreide als Bio-Getreide verkaufen. Bio ist ein bisschen mehr Arbeit, sagt Stäbler. Man muss öfter mal zum Hacken übers Feld fahren und sich mehr um die Bodenqualität kümmern. Deshalb hat er sich aus 3 kleinen Sämaschinen eine große zusammengeschweißt.
Die Maschine ist, so wie ich sie mir vorstelle, leicht, hat eine vernünftige Arbeitsbreite. Das heißt, im Acker weniger Fahrspuren, weniger Belastung.
30 Rillen zieht die Sämaschine in den Ackerboden, füllt Körner in die Rillen und streicht die Erde darüber wieder glatt. Alles in einem Durchgang. Ohne chemische Dünger und ohne Pestizide fällt der Ertrag pro Hektar ungefähr 1/3 niedriger aus. Dafür aber sind auch die Kosten niedriger, die Zuschüsse aus Brüssel dagegen ein gutes Stück höher. Und auch der Preis für Bioweizen liegt deutlich über dem von konventionellem Getreide.
Mein Gefühl ist, dass wir finanziell besser stehen als wie vorher.
Vor allem aber, erzählt Bauer Stäbler, gehe es ihm jetzt selbst besser. Er sei mit sich im Reinen.
Ich fühle mich sehr gut dabei. Viel besser als wenn ich muss auf den Traktor sitzen mit der Spritze hinten dran. Das war für mich dann in den letzten Jahren schon ein ungutes Gefühl. Auch den Passanten gegenüber, die haben mich spüren lassen, als was sie mich betrachten, als Umweltverschmutzer.
Jetzt hofft der Bauer nur noch, dass die Rechnung auch langfristig aufgeht. Vor allem, dass die Förderung für Biolandwirte nicht in ein paar Jahren wieder zusammengestrichen wird.
Angst habe ich vor der Politik, dass die uns wieder hängen lassen.
Jungbauer Stefan Tafel hat noch eine andere Sorge. Wenn plötzlich alle Bauern nur noch Bio machen, dann könnte es eng werden in der Bio-Nische.
Der Markt ist noch nicht so groß, dass jeder umstellen kann. Die Leute schreien immer danach, sie wollen alle Bio. Nur wenn jetzt der Markt überschwemmt wird mit Biogetreide und der Absatz nicht da ist, dann gibt es natürlich auch einen Crash bei den Preisen.
Warum ein schwäbischer Bauer auf Bio-Anbau setzt, Sie hörten eine Reportage von Alois Berger. United for Rescue, gemeinsam retten, so heißt ein neues Bündnis aus evangelischer Kirche, verschiedenen Kommunen, Vereinen und Initiativen. Es macht sich für die Seenotrettung von Flüchtlingen stark und will ein weiteres Schiff ins Mittelmeer schicken. Zur Stunde stellt sich das Bündnis in Hamburg vor, mit dabei der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm, Hamburgs zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank von den Grünen und Leo Luca Orlando, Bürgermeister aus dem sizilianischen Palermo. Unser Landeskorrespondent Axel Schröder ist vor Ort. Herr Schröder, der Impuls ging vom Evangelischen Kirchentag im Juni aus. Erstmals ist damit die Evangelische Kirche in der Seenotrettung sozusagen mit im Boot. Richtig?
Das ist richtig. Es gab eine Kirchentagsresolution, die mit breiter Mehrheit im Sommer angenommen wurde. Die Landeskirchen haben zugestimmt, dazu die Synode der EKD, der EKD-Rat. Ja, also die Kirche ist auf jeden Fall die evangelische jetzt mit im Boot. Das ist ganz richtig.
Aber es gibt auch Vorbehalte.
Es gab auch Vorbehalte, aber die wurden eben ausgeräumt. Es gab eben auch kritische Stimmen innerhalb der evangelischen Kirche, wo gesagt wurde, naja, wie wollen wir das denn überhaupt auf die Beine stellen? Ich habe vorhin mit Heinrich Bedford-Strom gesprochen und er erklärte mir ganz klar, es gehe nicht darum, dass die EKD jetzt sozusagen zu einer Reederei werde. Nein, es geht darum, dass die EKD sich eben an die Seite derer stellt, die dort im Mittelmeer Menschen retten. Dafür wolle man werben, dafür wolle man auch Gespräche mit der Politik führen, dafür will man auch Geld geben. Und es geht tatsächlich um eine massive Unterstützung, die bisher auch schon geflossen ist, zum Beispiel an Sea-Watch. Aber jetzt ist es offiziell so, dass die EKD mit im Boot ist.
Das Geld für das Schiff ist aber noch nicht gesammelt. Das startet ja erst. Es gab ja einen Spendenaufruf. Das Schiff soll dann im kommenden Jahr in See stechen. Wie lange wird das wohl dauern?
Das kann man ganz schwer sagen. Wie gesagt, die EKD will kein eigenes Schiff losschicken. Die EKD kooperiert auch über den Verein Unite for Rescue, der in Hannover gerade gegründet wurde, ein gemeinnütziger Verein, kooperiert die EKD auch mit der Organisation Sea-Watch. Die ist vielen wahrscheinlich schon bekannt, weil sie im Mittelmeer unterwegs ist. Und da sagt Heinrich Bedford-Strom auch ganz klar, das sind die Profis, das überlassen wir denen und jetzt wird Geld gesammelt und dann muss man sehen, wie schnell dieses Geld zusammenkommt. Gestern gab es schon mal in der Katharinenkirche hier in Hamburg eine Vorstellung des Projekts, da wurden schon die ersten Gelder gesammelt, also noch vor dem heutigen Startschuss. Aber davon wird es abhängen, wie viel Geld tatsächlich eingesammelt werden kann.
Was muss denn zusammenkommen?
Oh, da fragen Sie mich was. Also ein Schiff kostet, ein hochseetaugliches Schiff, das kostet ja schon einige Millionen und die müssen zusammenkommen. Und da bin ich jetzt tatsächlich auch nicht der Fachmann, was da zusammenkommen muss.
Wer wird denn die Flüchtlinge aufnehmen, die gerettet werden? Hat Hamburg sich da irgendwie positioniert?
Naja, Hamburg spielt eine komische Rolle. Einerseits war ja heute die erste Bürgermeisterin auch mit dabei und hat gesagt, ja, wir stehen auch dazu. Hamburg ist sicherer Hafen. Das führt aber nicht dazu, dass Hamburg bislang diesem breiten Bündnis der sicheren Häfen beigetreten ist, wie das viele andere Städte gemacht haben. Also da gibt es nach wie vor Widerstände, vor allem bei der SPD. Diesen Schritt möchte man nicht tun und man belässt es dabei, einfach zu sagen, naja, wir sind ein sicherer Hafen für alle.
Seehofer ist ja mit dem derzeitigen Verfahren zur Seenotrettung zufrieden. Er findet die Einigung zwischen Deutschland und drei anderen EU-Staaten hätte sehr viel gebracht. Und jetzt haben wir aber so eine zugespitzte Lage auf dem Rettungsschiff Alan Kurdi. Und wie beurteilt denn das Bündnis diese aktuelle Situation?
Na, diese aktuelle Situation wird natürlich kritisch gesehen, dass es eben keine klare europäische Regelung gibt, die das möglich macht. Anwesend war ja aber heute, Sie haben es erwähnt, auch der Bürgermeister von Palermo, der gesagt hat, unser Hafen ist offen und da gibt es einige Städte an der Mittelmeerküste. Und da baut Heinrich Bedford-Strom auch darauf, die Politik zu überzeugen. In einem Interview, was ich mit ihm führen konnte, formulierte er das so.
Deswegen ist es entscheidend jetzt, dass wir diesen Prozess gestartet haben und dass wir vor allem mit großem Nachdruck hinweisen auf das Problem, was nach wie vor besteht und dass wir auch die Politik dadurch nochmal ein deutliches Zeichen setzen, dass sie handeln muss, nämlich die staatliche Seenotrettung wieder aufnehmen und einen europäischen Verteilmechanismus schaffen, der dazu führt, dass nicht die Schiffe mit den geretteten Flüchtlingen da dann immer auf See warten müssen, bis irgendwo ein Hafen ist, wo sie an Land können, sondern dass das geregelt ist.
Es geht also um zweierlei, man hat es gehört, einerseits tatsächlich die praktische Seenotrettung, wo die EKD jetzt mit reingehen will und aber eben auch eine politische Arbeit, damit sich auf EU-Ebene oder auf Bundesebene und dann vielleicht auch auf EU-Ebene was bewegt.
Ein neues Bündnis in Hamburg macht sich für die Seenotrettung im Mittelmeer stark, Axel Schröder berichtete. Musik Der PISA-Test 2019, das Thema gleich in Campus und Karriere mit meiner Kollegin Stefanie Gebert. Und das war Deutschland heute. Fürs Zuhören bedankt sich Claudia Henn.